in der Mongolei nachher wirklich selber aktiv zu sein, wo man sich das als Kind schon mit 8 Jahren bei irgendwelchen Arte-Dokus immer gewünscht hat. Und jetzt steht man hier mit seinem alten Auto und mit seinem Hund und hat das echt geschafft. Nach all diesen Herausforderungen, das war schon sehr, sehr mächtig und sehr, sehr krass und erfüllt dann einfach mit einem unfassbaren Gefühl von Wertschätzung. Also jeder Tag war so wie ein Jahr Schule ungefähr, ja.
Mit einem Seat Ibiza von 1992, den er für 500 Euro gekauft hat, ist Clemens mit seinem Hund losgefahren. Über Österreich und den Balkanstaaten, durch Griechenland, der Türkei und Georgien bis nach Russland. Von dort dann weiter in die Stan-Länder wie Kirgisistan, Usbekistan und Kasachstan, um am Ende in der Mongolei anzukommen. Und von da dann wieder zurück. Eine verrückte Reise mit vielen Ups und Downs. Polizeiübergriffe in Kasachstan, Botschaftereinladung in Usbekistan, Angriffe in Kirgisistan, endlose Weiten und übergriffige Gastgeber in der Mongolei. Clemens hat einiges erlebt und darüber sprechen wir in dieser Folge. Und Abenteuer ist für Clemens kein Fremdwort. Nach dem Abitur ist er von Berlin bis zum Bodensee gelaufen, mit dem Ziel dabei, keinen Cent Geld auszugeben. Stattdessen hat er gegen Mithilfe bei fremden Leuten geschlafen. Mit einem alten Mercedes ist er auch schon in Afrika unterwegs gewesen. Die 28.000 Kilometer Tour durch Eurasien bezeichnet er als sein größtes und gefährlichstes Abenteuer. Sei also gespannt auf das Gespräch. Und bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich bin seit gestern wieder zurück aus Costa Rica. Wie man sieht, ordentlich viele Kratzer. Also für alle die auf YouTube und Spotify zuschauen und nicht nur zuhören. Der Kratzer ist übrigens von meiner Tochter gestern. Ich habe 10 Tage im Dschungel verbracht und überlebt, aber einen Tag zu Hause und mein Gesicht sieht aus, als hätte ich mit einer Raubkatze gekämpft. Aber ich war raften, ich war canyoning, bei strömenden Regen über 20 Kilometer gewandert, habe über 250 verschiedene Tierarten gesehen und noch viel, viel mehr. Und im September 2026 ist es soweit, dann nehme ich euch mit nach Costa Rica. Ich denke, dass wir nächste Woche mit dieser Reise online gehen werden und wir haben nur 11 Plätze dafür frei. Wer Lust hat auf ein unglaubliches Abenteuer, der meldet sich am besten im Newsletter an, denn da schicke ich euch dann sofort eine E-Mail, wenn es soweit ist. Des Weiteren haben wir noch genau einen Platz für eine Woche in Botswana über Silvester frei. Also wer ist so spontan und verzichtet dieses Jahr aufs Böllern, braucht eh kein Mensch, meine ich, und erlebt stattdessen ein unglaubliches Erlebnis mitten im Okavango-Delta mit mir und 7 weiteren Personen, die alle ganz toll und faszinierend sind. Viele Wiederholungstäter bei unseren Reisen dabei, ich kenne sie alle, es wird richtig geil. In 3 Wochen geht's los, ich freue mich drauf. Schreib mir auf Instagram, wenn du magst, unter Off the Path oder an mail@offthepath.com, wenn du Interesse an der Reise hast. Alle Details zu unseren Gruppenreisen findest du auch auf unserer Seite auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Und last but not least geht es Ende Januar nach Finnland auf Hundeschlittentour. Eine Woche sind wir da unterwegs und 3 Tage davon in der Wildnis mit unseren Hunden und Schlitten. Auch unglaublich und wirklich jede Reise ist einzigartig und man kann sie alle nicht miteinander vergleichen. Ich liebe sie wirklich alle und ich habe keinen Favoriten. Also, ich glaube, es reicht jetzt. Genug Werbung für unsere Reisen. Wenn du Lust hast auf eine davon, freue ich mich sehr. Schreib mir sehr, sehr gerne. Und nun viel Spaß mit Clemens und seiner Reise. Hallo Clemens, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin gespannt, was wir heute zu besprechen haben, denn der Titel an sich, der sagt ja schon sehr, sehr viel aus. Also ich meine, du bist 25 Kilometer mit einem 32 Jahre alten Seat Ibiza von hier bis sehr weit gereist, bis in die Mongolei gereist und zurück. Ich glaube, das Auto ist älter als du, würde ich schätzen.
Genau, ich bin 28 und es waren genau ziemlich genau 28.000 Kilometer, genau, ja.
Richtig, auch 28, richtig krass. Wie bist du auf diese Idee gekommen und wie bist du auf dieses Auto gestoßen?
Also mir geht's im Leben immer darum, Chancen zu kombinieren, die das Leben einem bereithält. Und ich habe mich halt jeher für die Mongolei interessiert, weil ich es persönlich alleine schon super spannend finde, wie Menschen mit anderen Formen von Besitzverhältnissen leben. Also sprich, dass dort zumindest ja vielleicht bis vor einige Zeit ja Land nicht sozusagen aufgeteilt war, sondern jeder nutzt das irgendwie zur freien Verfügung mit seinen Tieren und Besitz definiert sich halt sozusagen nicht so statisch über Grund und Boden. Das finde ich einfach als Gegenstück zu unserem System in Europa halt wahnsinnig faszinierend. Zum anderen, diese Weite habe ich mir immer als was ganz Besonderes, Freies und auch Erdendes vorgestellt und meine Leidenschaft für Pferde, die ich sage mal, seitdem ich ja seit Kindheit frühester Kindheit an, ließ sich da auch ganz gut noch mit einbringen. Und über eine lustige Situation im Kontext Blablacar, also ich habe oft Leute mitgenommen in Deutschland, habe ich einen russischen Arzt kennengelernt, der mich eingeladen hat zu sich nach Russland. Und dann dachte ich mir, komm, dann fahre ich doch mal in die Mongolei und auf dem Rückweg dann gleich nochmal zu dem lieben Alex. Und dann habe ich auch in den aktuell anspruchsvollen Zeiten in Russland einen, sag mal, wirklich belastbaren Ansprechpartner, der dann auch mir bestimmt bei vielen Dingen ein bisschen unterstützend zur Seite stehen kann, genau, ja.
Das ist auch ein interessantes Thema, da kommen wir gleich mal ein bisschen zu sprechen, denn das Thema Russland, denn deine Reise hat ja dieses Jahr stattgefunden.
Genau, also sozusagen, ich war jetzt im Mai gestartet, 1. Mai los und dann sozusagen bis Mitte im Juli, also 2,5 Monate zu ja spannenden politischen Zeiten in spannenden politischen Ländern, ja.
Absolut. Wie sah deine Reisevorbereitung aus? Also wir haben ganz kurz über 32 Jahre alten Seat Ibiza gesprochen. Den hast du für 500 € gekauft. Viele Leute würden sich das ja gar nicht trauen. Erstens mit so einem alten Auto, dann vielleicht ein Seat Ibiza und dann für dieses Budget. Drei Dinge, die du vielen Leuten voraus hast. Wie bist du auf dieses Fahrzeug gekommen?
Tatsächlich habe ich eine große Leidenschaft für eBay Kleinanzeigen und überhaupt für ältere Fahrzeuge. Und ich habe dieses Auto gesehen. Es hat mich einfach fasziniert aufgrund von ein paar, ja, sagen wir, Auto historischen Merkmalen. Also sprich, das ist ja eine Kooperation aus der Marke Seat, die damals noch nicht VW war, und dem Karosseriebauunternehmen Karmann in Osnabrück und Porsche halt für die Motorenfertigung bzw. Optimierung. Da streiten sich so ein bisschen die Geister, was jetzt wirklich da von Porsche kommt. Auf jeden Fall ist es halt doch ein ungewöhnliches Auto, was in einem doch recht guten Zustand mit sehr wenigen Kilometern auf der Uhr angeboten wurde. Das waren so um die 85.000. Und ein sehr netter Verkäufer, so in meinem Alter. Und dann haben wir das einfach abgequatscht. Und ich habe das Auto ungesehen gekauft und dann mit dem Anhänger abgeholt und dachte mir, jetzt startet das Abenteuer, ja.
Ja, krass. In welchem Zustand war es? Konntest du wirklich direkt losfahren oder musstest du an dem Auto erstmal noch ein bisschen werkeln?
Also ich habe tatsächlich präventiv doch viele Dinge machen lassen, die einfach peinlich sind, wenn sie einen dann unterwegs erwischen. Also sprich, einen gerissenen Zahnriemen braucht niemand. Also Zahnriemen neu, Keilriemen neu, Bremsen neu, Öl neu, Getriebeöl neu, die ganzen Filter neu. Also da wurde schon nochmal richtig, sag mal, Geld reingepumpt. Von daher muss man auch immer sagen, so ein bisschen 500 € als Start ist ganz lustig, aber einem wird dann doch relativ schnell bewusst, dass diese Tour ziemlich viel Geld kosten wird. Wenn auch längst nicht so viel wie eine Pauschalreise. Dann ist es natürlich doof, wenn man ein paar hundert Euro spart und dann irgendwo in einem Land nachher stecken bleibt, wo jegliche Rettung halt exponentiell viel mehr Geld kostet. Von daher, genau, und dann halt noch ein Dachzelt habe ich mir noch gebraucht, gekauft bei super netten Leuten in Köln. Es war sozusagen schon mal eine Reise, bis das Auto mit allem so fertig war, aber auch gar nicht schlecht, um sich einfach damit auseinanderzusetzen, was das Auto kann und was es vielleicht auch nicht kann, ja.
Du hast im Dachzelt geschlafen. Ich habe hier jemanden zu Gast gehabt, vor einiger Zeit, ist lange her, die ist mit einem Seat Ibiza durch Skandinavien gereist und hat auch in diesem dann geschlafen, also im Fahrzeug selbst. Das war auch eine Challenge mit ihrem ganzen Gepäck. Du bist aber nicht alleine gewesen, deswegen wäre das Fahrzeuginnere ein bisschen eng gewesen auch. Du hast deinen Hund dabei gehabt, ne?
Genau, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was die Tour in vielen Punkten zumindest für mich besonders gemacht hat und auch durchaus manchmal sehr herausfordernd. Zum anderen bin ich natürlich auch einfach mit meiner Größe über 2 Meter auch so ein bisschen für dieses Auto eigentlich zu klein. Also ich habe das ganz gut gemerkt. Morgens passte man kaum rein, nach 2 Stunden wurde es dann besser. Also das ist ja genau der Effekt, den man nie glaubt, dass Menschen tagsüber kleiner werden. Aber das stimmte, alles gut. Und deswegen habe ich mich entschieden für dieses Dachzelt. Aber das war schon einfach dadurch halt ein bisschen entspannter, weil man halt abends nicht immer alles ausräumen muss aus dem Auto. Also die Leute, die immer glauben, im Auto zu schlafen, gerade in Kombis, ist entspannt. Oh, die haben das, glaube ich, auch teilweise noch nie so richtig gemacht, weil wenn man mit mehr Equipment unterwegs ist, dann ist man ja abends erstmal am Rödeln ohne Ende, bis man den Platz geschaffen hat. Und ich finde es immer ganz sympathisch, wenn ein Auto abends so steht, dass man im Notfall auch noch den Fahrersitz frei hat, um flüchten zu können. Und das ist bei dieser Reise teilweise nicht nötig gewesen nachher im Endeffekt, aber als Plan B doch durchaus entspannt oder ein guter möglicher Plan, falls doch Dinge eskalieren, ja.
Reisen mit Hund ist innerhalb Europas, würde ich mal sagen, so ganz gut möglich, innerhalb der EU, nicht in jedem Land, aber in den meisten kannst du ohne Probleme ein- und ausreisen. Auf so einer Reise durch so viele verschiedene Länder, wie war das?
Also zum einen ist die Vorbereitung schon ziemlich aufwendig und auch teuer, also da geht es dann um zum Beispiel Tollwut, Antikörpernachweise, also der sogenannte Titer-Test, der dann halt passende Werte erbringen muss zu einem passenden Datum, und das muss dann alles sozusagen über Speziallabore ausgehändigt werden oder angefertigt werden, die halt ja auch erstmal sozusagen zu finden sind, die auch genug zu tun haben in aktuellen Zeiten. Also sprich, man hat schon einfach viel Vorbereitung, die man rechtzeitig starten muss, sonst schafft man das einfach alles nicht vom Ablauf, und die ganzen Impfungen, Behandlungen und Gesundheitszeugnisse, dann halt mehrsprachig. Ich habe mich schon auch sehr, sehr übervorbereitet, muss ich sagen, was viele Dinge angeht. Aber ich habe stets gewusst, dass das Glück nur dann mit mir ist, wenn ich auch wirklich alles meinerseits gebe, so vom Ganzen. Das ist ein bisschen mein Mindset, wo ich sage, wenn man alles gegeben hat und dann geht etwas schief, kann man immer mit Frieden im Notfall sterben. Aber wenn man halt nicht alles gegeben hat, dann muss man sich halt selber irgendwie an den Kopf fassen. Und daher habe ich mich da schon ganz gut auch mit einer sehr umfangreichen Apotheke beschäftigt, sogar auch mit allem drum und dran, was sonst dazu gehört. Ich habe tatsächlich auch Tierärzte in der Familie, und da war der Aspekt zumindest, dass man sagen kann, man kriegt vielleicht nicht alles alleine dann hin, aber man kann mit dem Medikament und einer fairmündlichen Betreuung als praktisch agierender Mensch doch schon einige Probleme lösen, weil ich muss echt sagen, rückblickend war das schon echt heftig, weil es ist zum Glück kein großer Zwischenfall mit dem Hund passiert, aber die Tierarztdichte in diesen Ländern ist derart verschwindend gering. Es ist wahrscheinlich einfacher, da irgendwie eine Goldader zu finden, so ungefähr. Also deswegen, dessen muss man sich bewusst sein. Und die andere Hauptproblematik für mich letztendlich war nachher doch auch, dass ich wusste, in diesen Ländern, wenn man dort ins Krankenhaus muss oder auch ins Gefängnis, was ja auch, ja, wie schon eingangs besprochen, teilweise wahrscheinlich schneller passieren kann, als man glaubt, aufgrund der politischen Situation, muss einem einfach klar sein, dass dieser Hund nie wieder lebend zu einem zurückkehrt. Und damit ist sozusagen das das Sicherheitsmanagement auf dieser Tour ganz, ganz, ganz entscheidend nach oben gefahren worden von mir. Und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man so etwas Ähnliches mit seinem eigenen Hund auf eigene Faust vorhat. Aber natürlich die Momente, wenn kleine Kinder sich in der Mongolei, die nur irgendwelche, sag mal, scheiß Kettenhunde kennen, die da irgendwie gefühlt jeden zerfleischen wollen, sich einfach auf diesen Hund stürzen und sich so freuen, mal einen netten Hund streicheln zu können, und jedes Kind in jeder Großstadt einfach ausflippt vor Freude. So, das ist einfach, also diese Momente, wo man einfach denkt, das ist super cool, und man ist einfach als Team zusammen, überwiegen das dann doch absolut. Aber in diesem Podcast ist es mir doch ein Anliegen, einfach beide Seiten aufzuzeigen, um wirklich eine gewisse objektive Berichterstattung auch liefern zu können, ja.
Diese ganze Vorbereitung, die du gerade angesprochen hast, inwieweit muss man denn dann immer von Land zu Land vor Ort noch viel organisieren, oder konntest du alles hier in Deutschland vor deiner Abreise machen?
Man hat sozusagen tatsächlich, denke ich, die meisten Dinge irgendwie zumindest mal theoretisch soweit geplant, Aber ja, während der Planungsphase haben sich doch viele Dinge nochmal geändert. Zum Beispiel war halt ursprünglich mal mein Ziel, um das erste Transitstück sozusagen in Russland zu vermeiden, war es halt mit der Fähre von Aserbaidschan nach Kasachstan überzusetzen, was halt dann irgendwann unmöglich wurde, weil Aserbaidschan gesagt hat, so auf dem Landweg kommt niemand mehr rein. Hashtag Corona oder was auch immer. Auf jeden Fall wurde Corona dann als Grund genannt. Das war dann,
heute noch, 2024.
Ja, tatsächlich. Das war, also das ist auch deswegen, finde ich, absurd, weil Flugreisende da keine Probleme haben. Und das merkt man auch relativ deutlich in vielen Momenten auf dieser Reise, dass die Leute eigentlich keinen Bock haben, dass da Menschen individuell mit Fahrzeug rumfahren. Also es ist schon so ein bisschen die zum Thema Besucherlenkung und auch, sag mal, politische Überwachung ist man, naja, so ein bisschen den doch echt ein Dorn im Auge. Und die zweite Problematik war, dann war es die Idee, durch den Iran zu fahren, was mich auch sehr interessiert hätte. Da gab es eine Verschärfung der Gesetze bezüglich der Haustiere. Dann war es auf einmal verboten oder nahezu unmöglich, mit einem Haustier bzw. mit einem Hund auf der Straße spazieren zu gehen. Und dann kam es zu willkürlichen Verhaftungen und, sag mal, Tötungen. Und dann denkt man auch so, ja, da fahre ich jetzt auch nicht hin. Und dann kreisen sich sozusagen doch die Optionen, überhaupt Europa zu verlassen, maßgeblich ein. Und ja, dann kam sozusagen der Transit über Georgien nachher zustande und das Stück Russland, bis man in Kasachstan ist, genau.
Gab es Probleme mit dem Hund?
Ich sag mal so, es gab Verzögerungen, würde ich eher sagen. Also sprich, ja, man trifft in muslimischen Ländern auf Menschen, die sich das unmöglich vorstellen können, dass ein Hund im Zelt schläft oder im Auto sitzt oder irgendwas. Also sprich, das Mindset hat da irgendwie schon mal ein großes Fragezeichen der Menschen. Und die ganze Grundhaltung. Und somit ist halt alles doch deutlich komplizierter. Und ja, die Leute, die es entspannt sehen an der Grenze, die unterschreiben das dann, die sehen, dass man gut vorbereitet ist. Aber Leute, die ohnehin schon so ein bisschen, ja, sag ich mal, auf Stress aus sind, die verlangen auf einmal Papiere von einem, die davor nie gebraucht wurden. Also ich war ja insgesamt dann 3-mal in Russland und auf einmal bei der letzten Ausreise nach Estland brauchte ich dann auf einmal Dokumente, die ja auch den Wert und somit irgendwie ja die möglicherweise zu verzollende Höhe sozusagen festsetzen und haben dann an der einen Grenze mich auch abgewiesen. Dann musste ich dann erst zur letzten möglichen Grenze ganz im Süden von Estland fahren. Also es wurde dadurch schon bürokratisch ganz gewiss komplizierter. Das kann ich auf jeden Fall so nur sagen. Das ist richtig, ja.
Das bringt mich auf das nächste Thema, Budget, denn wir haben anfangs mal darüber gesprochen, 500 Euro hast du für den Wagen bezahlt, du hast natürlich nochmal viel mehr reingesteckt, aber die Reise, du hast auch gesagt, eine Pauschalreise ist teurer. Wie warst du unterwegs? Also wie hast du dein Geld ausgegeben oder wo hast du gespart?
Also ich habe tatsächlich in dem Punkt Flexibilität der Reiseplanung habe ich richtig Geld gelassen. Also sprich, ein Multi-Entry-Visa zum Beispiel zu nehmen, was immer wieder ermöglicht, in Russland ein- und ausreisen zu können, um bei verändernden politischen Situationen in Nachbarländer abwandern zu können und jederzeit wieder zurückzukommen. Das ist halt ein Luxus, den ich mir geleistet habe. Das kostet um die 450 Euro. Hat aber halt den Vorteil, wie gesagt, dass man freier ist. Genau, solche Sachen waren mir wichtig. Oder halt auch wirklich alle möglichen Dinge zu tätigen, die am Auto nötig sind, um einfach sicher unterwegs zu sein. Da auf jeden Fall auch nochmal ganz lieben Dank sozusagen an meinen Sponsor der Reifen, weil ich auch gesagt habe, ey, bei einem Auto, was kein Airbags hat und kein ABS und sonst was, da sind halt frische, gute Reifen das A und O. Genau, also sprich, solche Sachen wurden echt bedacht und beachtet. Ansonsten sozusagen abzüglich des Autos hatte ich jetzt wirklich so Kosten in diesen 2,5 Monaten von, sag mal, um die 3.500 Euro, je nachdem so ein bisschen, wie man rechnet, weil ich sag mal, man lebt ja im Alltag in Deutschland ja auch nicht umsonst. Sprich, da kann man dann ja immer so ein bisschen überlegen, wie ja, beziffert man das. Aber so insgesamt habe ich das Geld ungefähr ausgegeben und habe schon versucht, möglichst sparsam unterwegs zu sein. Was letztendlich auch oft den Vorteil bietet, dass man einfach mehr sieht, weil man weniger in westlichen Strukturen hängt, die in der Regel teurer sind im Ausland, sondern sich mehr auf die einheimische Bevölkerung einstellt. Und genau, also man kann mit einem überschaubaren Budget, würde ich sagen, doch gerade in Russland unfassbar viel machen. Von daher bin ich tatsächlich auch einfach sehr, sehr traurig, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist, weil da in meinen Augen wahnsinnig viel Reisepotenzial versteckt ist, was ja schwierig oder doch eher kompliziert jetzt aktuell zu wecken ist, ja.
Wir sprechen gleich nochmal über Russland im Detail. Erzähl doch mal, wie deine Route genau ausgesehen hat. Wir haben jetzt gerade mal so ein paar Länder immer mal wieder angesprochen, aber du lebst in Hamburg, ne?
Ich sozusagen bin gebürtig aus Berlin, habe dann in verschiedenen Orten in Deutschland gelebt, auch für meine Ausbildung und dann auch später sozusagen für mein mehr oder weniger selbstgestaltetes duales Studium und bin aktuell in der Nähe von Göttingen. Meine Route sozusagen führte dann halt erstmal von Berlin, um halt sozusagen Family und Friends sozusagen zu verabschieden, weiter Richtung Österreich und dann sozusagen durch Slowenien, Kroatien, das Stück Montenegro, wo man dann auch so ein bisschen Fähre fährt und dann ging es weiter nach Albanien, genau, also das war so der, das Heading sozusagen im Balkanbereich und dann ging es entsprechend weiter nach Griechenland und von Griechenland dann in die Türkei. Wobei ich muss auch echt sagen, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in doch begrenzter Zeit ziemlich viel vorhatte, ist man da auch eher so ein bisschen durchgedüst. Also das ist auch so ein Ding, was man vielleicht mal anders machen sollte, so ein bisschen doch etwas weniger Kilometer pro Tag. Weil 300 Kilometer pro Tag grob klingen in der Planung nicht viel, aber sorgen trotzdem dafür, dass man teilweise 10 Stunden im Auto sitzt. Genau. Und von
Weil man ja natürlich 300 Kilometer auf der Autobahn in Deutschland bist du halt in 2-2,5 Stunden durch. Auch mit so einer alten Kiste. Aber halt eben nicht in der Mongolei oder im Kasachstan oder wo auch immer, wo die Straßenverhältnisse ganz andere sind. Ne?
Absolut. Und gerade zum Beispiel jetzt auch in Russland, in Kasachstan und so weiter gibt es halt super viele Verkehrskontrollen. Einfach so prophylaktisch oder allgemein, ohne jetzt einen spezifischen Grund. Und die brauchen natürlich auch jedes Mal Zeit. So. Und das ist halt eine Sache. Und und dann ging es halt von der Türkei entsprechend dann nach Georgien. Und von Georgien dann einmal ein kurzes Stück durch Russland hindurch, dann nach Kasachstan. Ich gehe jetzt einfach einmal die Länder durch und dann noch mit einzelnen, sag mal, Erlebnissen so ein bisschen persönlicher darauf ein, genau, und von Kasachstan dann entsprechend nach Usbekistan. Da bot sich es dann an, einfach nochmal spontan nach Kirgisistan zu fahren, weil man in diesen Ländern tatsächlich gar kein Visum braucht, was ganz nett ist. Und von Kirgisistan dann weiter wieder zurück nach Kasachstan, komplett nach Nordostkasachstan, was völlig anders ist als, sag ich jetzt mal, der mittlere oder auch östliche Bereich. Und dann durch Russland ein kleines Stück oder ein etwas längeres Stück als ursprünglich mal gedacht, aber dann tatsächlich in die Mongolei. Und in der Mongolei war mein ursprüngliches Ziel, mal bis nach Ulaanbaatar zu fahren. Aber da muss man dann immer wieder realistisch sein und sagen, hat man jetzt mehr davon, wenn man entspannt eine kleinere Strecke sieht oder halt sozusagen sich da die volle dicke Nummer gibt. Und dementsprechend bin ich dann bis zum Ort Altai gefahren, welcher sozusagen so eher noch im Westen der Mongolei zu finden ist und anschließend über Russland und die sozusagen die Staaten Estland, Litauen, Lettland, also Lettland, Litauen, also sprich die baltischen Länder dann wieder zurück nach Deutschland über Polen. Das war sozusagen so die grobe Route, um irgendwie von allem mal etwas mitzubekommen. Und ich würde sagen, das Ziel das Ziel habe ich erreicht. Also man hat wirklich unfassbar verschiedene Kulturen, Menschen, Straßenverhältnisse, Wetterverhältnisse erleben dürfen, ganz, ganz gewiss. Und das Auto hat all diese Herausforderungen dafür, dass es ja wirklich kein Geländewagen war und auch sonst wie nicht unbedingt dafür gebaut worden ist, echt verdammt tough weggesteckt, ja, absolut.
Ja, richtig gut. Du hast ein paar verrückte Dinge mit dem Ding erlebt. Zum Beispiel eine Flussüberquerung in Kasachstan. Hat geklappt.
Es hat geklappt. Also ich habe in Kasachstan das Ziel gehabt, mal zum Aralsee zu fahren, weil das mich in Schulzeiten immer interessiert hat, wie der Mensch die Natur verändert. Könnte man jetzt nett sagen oder einfach zerstört für die Leute, die das... Also ich habe, sagen wir mal, halt massiven Einfluss auf Umweltszenarien nimmt. Und ich bin ein großer Freund davon, sich Dinge anzuschauen, bevor man zu stark sich eine Meinung bildet. Und dementsprechend, war es einfach mal angebracht, dort vorbeizufahren. Und die Straßen in Kasachstan verlaufen, wenn man von einem geografischen Ziel zum nächsten fahren will und nicht nur von einer Großstadt zur Großstadt, unfassbar unattraktiv oder unpassend. Und daher dachte ich dann, komm, ey Clemens, du musst ja hier nicht nur auf den großen Straßen bleiben, versuch doch jetzt mal eine nette andere Straße, so ein bisschen wilder, weil die wirklich guten Hauptstraßen in Kasachstan sind schon langweilig gut, also so von dem Straßenbelag und auch von der, sag mal, Zivilisationsdichte, das ist irre. Da gibt's dann gefühlt alle 30 Kilometer eine Tankstelle so ungefähr und Eistee für 60 Cent ein Liter kalt. Also es war schon etwas zu einfach. Und da dachte ich, komm Clemens, jetzt wird mal abgebogen. Und ich sag mal so, wenn man sich irgendwann auf einer Strecke befindet, wo nur noch Toyota Land Cruiser unterwegs sind und man selber mit seinem Seat mit irgendwie 8 Zentimeter Bodenfreiheit da rumfährt, denkt man sich so, yo, vielleicht bist du hier nicht ganz richtig. Und wenn halt dann wirklich riesengroße Krater und Löcher im Asphalt sind und man fährt halt und dann sagt halt Google Maps, folgen Sie dieser Straße noch 594 Kilometer. Da merkt man, es ist in Brandenburg kein Feldweg, den man mal kurz irgendwie nimmt, um sein Auto zu parken oder 5 Meter da reinzufahren, weil da irgendwie eine Milchtankstelle ist, sondern es ist wirklich in gewisser Weise Offroad. Es war natürlich noch eine Straße und die war auch eingezeichnet, aber das hatte damit gar nichts mehr zu tun. Und da gab es irgendwann so Schlammlöcher, so aus rotem Schlamm, in die fuhr man dann rein und sprang da sozusagen wieder raus. Und ich dachte immer so, oh, im nächsten irgendwann muss ich mich da mal festfahren. So. Und es hat ganz gut geklappt, aber tatsächlich gab es ein Schlammloch, wo ich dann beim Rausfahren mit so einem Stoß gelandet bin, dass der Motor ausgegangen ist. Und dann dachte ich mir, oh, wenn der jetzt nicht mehr anspringt, dann stehe ich da ganz schön dämlich da. Und genau, das war schon heftig. Und ab einem gewissen Punkt wurde mir klar, es, hier kann wirklich jetzt alles passieren. Und dann wechselt man auch so gefühlt ein bisschen in so einen anderen Modus, wo man auch nicht mehr so viel Fotos macht und nicht mehr so viel Instagram im Kopf hat, sondern da geht es dann eher so ein bisschen ums Ankommen. Und ja, dann ist halt vor allem ein Fluss. Man sieht die vertikalen Brückenpfeiler, aber ja, die eigentliche Brücke ist weg und da wird es halt intensiv, würde ich jetzt mal sagen, weil man sich so denkt, ah, jetzt habe ich ja schon so viel geschafft, jetzt kehre ich nicht um. Und das ist auch ein Tipp, den ich wirklich nur allen geben kann an dieser Stelle, wenn das Gefühl Nein sagt, kehrt um, egal wie weit es ist, weil es wird oft spannend bei Abkürzungen oder auch besonderen Wegen, aber es ist auch exponentiell gefährlich, weil ja, das steht oft in keinem Verhältnis und ich bin dann halt durch den Fluss einmal durchgelaufen, um zu schauen, ob da halt irgendwas auf mich wartet, wie tief der ist. Der war auch nicht so tief, das war alles noch voll okay, aber relativ breit. Und meine Strategie war dann auf jeden Fall zu warten, bis Leute kommen, die einen Geländewagen haben, dann mit einem Abschleppseil zu wedeln, damit die auch verstehen, was ich meine, und die zu bitten, am anderen Ufer dann halt zu warten, falls es zu einem Problem kommt, dass man da zumindest nicht 2 Stunden hängt. Und das haben sie auch gemacht, das war ganz witzig, das war in einem Dacia Duster, ein Typ im Anzug, so ein chinesischer Geschäftsmann, so sah der zumindest aus. Und genau, der hat dann da gewartet und ich dachte, oh komm, jetzt schnell da durch. Und man darf ja auch nicht zu schnell fahren, sonst hat man halt eine riesen Welle vor sich und damit türmt man das Wasser noch höher auf und zu langsam ist auch doof. Und ja, dann hat man doch Dinge gemacht, wo, glaube ich, Seat wirklich denken würde, Alter, der Typ ist doch völlig gaga. Aber es hat funktioniert und es fühlt sich danach natürlich auch schon, ja, nicht ganz schlecht an, sagen wir es mal so. Ja, ja.
Auf jeden Fall eine krasse Geschichte, aber die geht ja noch weiter, ne? Danach gab es irgendwas mit der Polizei. Hast du dann Probleme gehabt?
Ich hatte, genau, ziemliche Probleme in Kasachstan mit der Polizei. Bei den normalen allgemeinen Kontrollen hat das immer ganz gut funktioniert. Ich muss auch sagen, was ich durchaus als nicht verkehrt ansehe, ist, ich habe mir eine Zusammenfassung meiner Person und auch meines Reisevorhabens auf Russisch übersetzen lassen, professionell. Vielen Dank an die Freunde, die das sozusagen für mich gemacht haben, um einfach immer meine Gesamtsituation erklären zu können. Also wenn man halt auf einen Polizisten trifft, der vielleicht schlechte Laune hat und man selber spricht halt auch nicht mega gut Englisch und erst recht nur 10 Wörter Russisch, dann kann man damit halt doch immer so ein bisschen klar machen, was ist eigentlich hier die Intention. Und Verständnis schafft ja in der Regel doch auch mehr Frieden oder hat zumindest das Potenzial, Frieden zu optimieren oder zu maximieren. Genau, und deswegen haben damit die meisten Situationen ganz gut geklappt und auch durch den Hund und durch mein Auftreten war den meisten dann doch klar, dass ich jetzt hier nicht irgendwie der große Spion bin. Was ich allerdings gefragt wurde an Grenzen immer wieder, was mich dann auch gewundert hat, ist, dass sie meinten, ob ich geschäftlich unterwegs wäre, wo ich wirklich nur dachte, welche Firma schickt denn so einen kuriosen Typen ins Ausland? Manchmal hätte ich dann am liebsten wirklich echt gesagt, ja klar, ich bin der CEO von Shell und ich suche gerade eine neue Ader. Also irgendwie, man dachte, Leute, ihr seid auch ein bisschen Panne. Aber gut, und zumindest an diesem Abend, was auch ein bisschen doof war, weil ich war schon auch ein bisschen müde, sorgt ja auch immer dafür, dass man dann auch ja ein bisschen gestresst ist oder ein bisschen fertig, haben mich dann halt zwei Polizisten in so einem Chevrolet Cobalt angehalten. Das ist so eine furchtbar hässliche weiße Limousine, mit der da halt unfassbar viele rumfahren, auch Privatleute. Und dann wurde mir halt klar gemacht, dass ich was erstmal halt genau die Unterlagen zeigen soll, und dann wurde mir klar gemacht, dass ich was falsch gemacht habe. Und das Problem ist, die Leute verwenden halt dann ihre Übersetzer, nachdem wir auch erstmal noch ein Stück weitergefahren sind, damit man überhaupt Internet hat, also alles ganz kurios. Und diese Übersetzer werfen halt Angaben raus, die sind völliger Schwachsinn. Also da kommt dann sowas raus wie, bitte gehen Sie nicht mit Angelina Jolie fremd. Und man steht irgendwo abends völlig verschwitzt, fertig, mit zwei Polizisten im Auto und denkt sich so, ich hoffe, ich kann gleich zu meinem Auto zurück, wo mein Hund auf mich wartet. Und irgendwie ging es dann Richtung Laufsteg dann weiter vom Vokabular. Und ich dachte, was meint ihr denn mit Laufsteg? Ich bin hier auf einer Schnellstraße. Und angeblich, oder zumindest nach vielem Rätseln, wurde mir dann klar, dass es sein kann, dass ich irgendwann mal ein paar hundert Kilometer davor auf einer durchgezogenen Linie rechts rangefahren bin, um einem Mercedes-Fahrer zu helfen, seinen Kühler zu flicken. Weil, ja, wenn man doch dankbar ist, dass andere Menschen einem helfen, sollte man ja auch immer wieder selber so ein bisschen was für sein gutes Karma tun. Und ja, dann boten die mir halt an, mitzufahren auf eine Polizeistation. Also erstmal meinten die so, wenn die Situation allgemein ist so, dass jetzt mein Führerschein beschlagnahmt wird, für mehrere Monate das Auto kommt weg und ich kann halt mit dem Taxi nach Hause fahren. Das ist natürlich auch witzig, wenn man da mit dem Hund in Kasachstan in der Steppe steht und die Leute sagen, jetzt fahr mit dem Taxi nach Hause. Aber ich denke, Leute, ihr seid doch echt Arschlöcher. Und dann gab es halt zwei Optionen. Genau, einmal auf eine Wache zu fahren, wo man dann mit einem obersten Chef sprechen kann und auch Videoaufzeichnungen gezeigt werden. Oder es gab die Option, Geld zu zahlen. Und natürlich würden dann Leute sagen, oh komm, dann lass dich doch die Situation erklären und dann wird ja alles transparenter. Aber ich dachte mir, ja, es kann auch halt deutlich schlimmer werden. Und ich hatte auch schon von Fällen gehört, gerade in Kasachstan hat die Polizei einen sehr, sehr schlechten Ruf, wo Leute halt auch wegen ähnlichen Kleinigkeiten ins Gefängnis gewandert sind. Und dann dachte ich mir, naja, dann wähle ich doch wohl vielleicht die Variante mit dem Geld. Und dann meinten die, der Preis, beziehungsweise die Strafe, hat ein Maß von 300 bis 400 €. Wo ich auch dachte, eine Bissangabe habe ich in Deutschland auch noch nicht erlebt, so ungefähr. Also klar, wenn man in der Grobeinschätzung vielleicht davor, aber dann sagen die lieben Polizisten in Deutschland, ja, sie kriegen dann den Bescheid mit dem konkreten Betrag sozusagen nach Hause geschickt. Und deswegen 300 bis 400 €. Und ja, dann dachte ich auch nicht, ich gebe jetzt auch nicht 100, weil wenn diese Menschen dieser Kultur das Gefühl haben, dass man sie nicht ernst nimmt, dann wird es ja doch auch ein bisschen ekelhaft. Und daher dachte ich mir, komm, 300 € und im unteren Budget fange ich mal an. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das dann ist. Dann gibt man den Leuten nicht 300 €, sondern man setzt sich dann mit denen ins Polizeiauto. Das Geld darf man nicht öffentlich sozusagen auf der Straße zeigen. Und da wird man durchsucht im Auto der Polizisten auf versteckte Kameras, auf Mikrofone. Und das ist ganz, ganz weit weg von der Vergewaltigung. Aber es ist auf jeden Fall ein Gefühl von absoluter Machtlosigkeit, dem Gefühl, maximal ausgeliefert zu sein und auch echt eine Angst, wenn man nicht weiß, wie es hier weitergeht. Und auch im Sinne von, wenn der Typ bereit ist, 300 € zu zahlen, wie viel hat er noch und wo wartet vielleicht die nächste Polizei in Absprache? Und genau, ich habe das dann gezahlt und bin dann weitergefahren. Die haben ja auch verboten, genau zu dem Zeitpunkt halt auch meine Familie anzurufen. Das war doch eine sehr unangenehme Situation. Und dann erstmal an der Tankstelle gehalten, ein bisschen runterkommen. Und ab dem Moment begann für mich ein Punkt, wo man psychisch auf sich sehr, sehr aufpassen muss, weil man merkt, man ist hier allein unterwegs, man hat begrenzte Ressourcen im Sinne der finanziellen Mittel, man muss seinen Hund heil nach Hause bringen und viele Dinge sind doch sehr, sehr unwägbar und das setzte mich wirklich wahnsinnig unter Stress. Ich habe dann mir 2 Tage ein Hotel genommen, um mal zur Ruhe zu kommen und auch das fiel mir nicht einfach, weil diese weißen Chevrolet Cobalt Dinger da fahren halt überall rum und bei jedem Auto hatte man das Gefühl, es kann der nächste sozusagen Zugriff sein und es fühlte sich alles so ein bisschen an wie GTA St. Andreas. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich habe viel gehört von Klassenkameraden. Also man ist eigentlich so ein bisschen auf der Flucht und tatsächlich gab es auch eine Situation, wo dann auf der Gegenfahrbahn ein Polizeiwagen hielt, um einen Einheimischen zu kontrollieren. Und in dem Moment, wo ich da langgefahren bin, rannten sie zu ihrem Auto. Und dann fährt man nicht einfach weiter, sondern dann geht es dann sofort von der Hauptstraße runter, querfeldein durch ein Wohngebiet, man versteckt sein Auto und versucht in irgendeiner schattigen kleinen Gasse sozusagen sich an die Hauptstraße ranzupirschen, um zu gucken, ob die Polizisten da halt noch weiterhin stehen. Und es wird halt alles so ein bisschen zum Katz-und-Maus-Spiel. Also es klingt jetzt vielleicht für manche Leute, die sowas noch nie gemacht haben, völlig übertrieben. Diesen Menschen kann ich nur raten, fahrt mal nach Kasachstan im Auto. Es wird vielleicht nicht die Situation geben, aber auf jeden Fall wild und bunt. Und das war dann für mich doch schon echt ein hohes Belastungslevel, wo man, also es ist meine Strategie, einfach laut mit sich reden muss, um zu sagen, was ist jetzt aktuell ganz konkret Phase, was ist ein Problem in einer, sagen wir mal, Wichtigkeit A, B, C und dann mit einer wirklich guten Strukturierung sich dem Ganzen sozusagen zu widmen. Ansonsten dreht man da durch. Ich würde mich als ziemlich, sagen wir, emotional robusten Menschen bezeichnen, aber ich musste auch wahnsinnig aufpassen, dass man nicht völlig am Rad dreht, weil dieses Gefühl, alleine unterwegs zu sein, wie gesagt, mit dem Hund ist nicht vergleichbar mit, ich fahre jetzt mit ein paar Freunden irgendwie dahin und wenn alles schief läuft, dann fliege ich einfach mal so zurück, weil einfach mal so zurückfliegen ist mit dem Hund auch nicht. Ja, genau, das war so mein Erlebnis zu Kasachstan, aber trotzdem möchte ich da jetzt nicht sozusagen den Fokus ausschließlich auf Horror-Stories lenken. Es ist schon ein unfassbares Land, wenn man sich für Weite, für Pferde und ja, irgendwie auch einfach für so ein bisschen, ja, dieses Gefühl von, hier kann man einfach hunderte Kilometer entspannt sozusagen durchcruisen, interessiert, mehr oder weniger entspannt durchcruisen, ist das schon eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, absolut, ja.
Wir haben hier Florian, mit dem du gesprochen hast zu diesem Podcast, der ist oft in Kasachstan und mit dem haben wir hier eine Podcast-Folge auch aufgenommen und zum Thema halt auch Aralsee, was du ja kurz angesprochen hast, wie furchtbar das ist, was die Menschen dort gemacht haben. Einfach nur so als Hörtipp für die, die wollen. Du hast dich aber trotzdem nicht unterkriegen lassen durch diese Aktion der Polizisten. Du hast dann vielleicht ein bisschen langsamer weitergemacht erstmal mit dem Hotel und so, aber du bist weitergefahren und hast weitere krasse Erlebnisse auf deiner Reise gehabt. Zum Beispiel auch im nächsten Land, in Usbekistan. Ich glaube, die ganzen Stan-Länder haben einiges gebracht, beziehungsweise einige Erlebnisse hervorgebracht. Du wurdest vom Botschafter eingeladen. Von welchem und warum?
Genau, bevor ich sozusagen auf diese doch kuriose Geschichte eingehe, nochmal ganz kurz, warum habe ich es auch durchgehalten, weiterzumachen? Und es sind, für mich war es ein ganz, unter anderem ein ganz, ganz profanes Ding, und zwar, dass ich mir vor der Reise in einem Geschäft sozusagen für so Textilveredelung einen Pullover habe besticken lassen, den, glaube ich, jeder kennt, der auch meinem Instagram-Kanal gefolgt ist. Und da stand auf dem linken Ärmel Berlin, Mongolei 2024. Das war sozusagen da reingestickt mit, goldener, khakifarbener Schrift, wie auch immer, auf blauem Grund. Und ich habe mir gesagt, ich trage diesen Pullover jeden Tag auf dieser Tour mit Stolz. Und das ist ein Grund zu sagen, alleine schon deswegen, weil das auf dem linken Arm steht, musst du einfach verdammt nochmal ankommen. Genau, also es sind so manchmal Dinge, die doch vielleicht ein bisschen von der Dimension witzig klingen, aber das war ein Grund. Genau, und um die Geschichte fortzuführen mit den Diplomaten, das war tatsächlich eine Situation, wo ich noch in Kasachstan selbst auf einem Aussichtspunkt zwei ältere weiße Männer gesehen habe und dachte mir, ey, alles, was irgendwie vertraut ausschaut, einfach ansprechen. Ich habe mich natürlich auch ganz, ganz viel mit Einheimischen unterhalten, aber es ist doch, gerade wenn man jetzt nicht so der perfekte Muttersprachler Englisch-Speaker ist, ist das doch immer so ein bisschen limitiert. Und dann stellte sich halt heraus, dass das Holländer waren und die haben Deutsch gesprochen. Die wollten zwar lieber Englisch sprechen, aber sie waren völlig d'accord, dass ich Deutsch sprechen kann. Und das war natürlich einfach irgendwie schon auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich auf der Reise gewesen. Immer wieder auch mit Leuten irgendwie so ein bisschen Deutsch zu sprechen, ein bisschen Heimatgefühl zu haben. Und vor allem dadurch, dass ich wusste, dass es halt ein Diplomat war, ich auf einmal so viel sicherer, weil er meinte, Clemens, ich rette dir den Arsch, wenn in den Ländern hier irgendwas passiert, ich habe überall Kontakte. Und das war ein Botschafter aus Holland, der sozusagen für den Agrarsektor dort tätig war. meinte, ey, sozusagen morgen Abend in Usbekistan, da werden wir uns sozusagen dann persönlich abends zum Abendessen treffen. Du bist bei uns herzlich eingeladen. Und dann hatte ich noch die Grenze sozusagen zu passieren von Kasachstan nach Usbekistan. Das war die, ich will nicht sagen die schlimmste, aber die längste Grenze im Sinne der Wartezeit. Das waren 12 Stunden, die man dort verbracht hat.
Krass.
Und das für ungefähr 2 Kilometer. Und irgendwann hat dann auch, warum auch immer, ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, aber das Handy auch gesagt, so, die mobilen Daten sind jetzt vorbei oder nicht mehr im direkten Zugriff. Auf jeden Fall steht man halt dann da, ohne sich auch weiter irgendwie groß Gedanken machen zu können. Und dann spricht man immer wieder mit irgendwelchen reichen Leuten in ihren Lexus-SUVs, ob die einmal so ein bisschen Internet oder halt einen Hotspot spendieren können. Und darüber lernt man dann auch wieder lustige Menschen kennen, die verblüffend oft auch schon in Berlin waren und das alles ganz toll finden und somit man sozusagen seine Sympathisanten dann auch bekommt. Und darüber konnte ich das Ganze dann ja so ein bisschen planen. Aber als ich dann nachts um 2 dann in Usbekistan eingereist bin, ja, dann fängt man natürlich erstmal an, eine Kfz-Versicherung abzuschließen. Das ist natürlich nachts auch irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man ja erstmal super wenig Orientierung auch hat in so einer Stadt. Und das war letztendlich dann aber kein Problem. Der Weg zum Hotel war dann weniger schön, weil ich echt das Gefühl hatte, hier sind Leute unterwegs, die versuchen, Unfälle zu provozieren, um halt, ja, Kohle zu machen. Und da fühlt man sich dann um, ja, sag mal 2, es war dann bestimmt schon 3 Uhr nachts, nachdem man schon über 20 Stunden wach war, natürlich ganz stark aus seiner Komfortzone geholt. Und als dann im Hotel selber, wo ich explizit meinte, ich möchte ein Einzelzimmer haben, einfach die Rezeptionistin nachts um 6 das Zimmer aufgeschlossen hat, um noch einen anderen in ein anderes Bett zu legen, also einen anderen Gast, hat es mir echt gereicht. Wo ich meinte, Leute, ich bin echt tolerant und flexibel, aber ich habe jetzt echt die Schnauze voll, Leute, verpisst euch hier so ungefähr. Es reicht so ungefähr, weil man dieses Gefühl, dass man den ganzen Tag liefern muss und immer sozusagen ready for everything sein muss, also wirklich auf Vollgas, das schafft dann schon auch einen doch durchaus teilweise starken Wunsch, mal kurzfristig zu sagen, so, jetzt schlafe ich hier und mein Hund hat da seine Ruhe und Ende aus Mickey Maus. Und genau. Ja, und an dem Abend dann sozusagen ging es dann halt zu diesen Botschaftern. Lustigerweise hatte ich aber an vielen Orten halt trotzdem Probleme mit dem Internet und auch mit diesen ganzen blöden Online-ESIM-Karten. Und dann hat man halt im Hotel WLAN, drückt dann bei Google Maps auf Start und man weiß, man fährt jetzt eine halbe Stunde durch eine Großstadt. Und wenn man sich einmal verfährt, hat man das Problem bei einer Offline-Karte in der Regel, wenn man die jetzt nicht extra sozusagen gedownloadet hat, dass man ja nicht mehr wieder zurückfindet auf die eigentliche Route. Und solche Fahrten sind dann schon, ja, würde ich sagen, relativ intensiv. Und es hat irgendwie geklappt und die waren auch super nett und das war richtig schön, weil die Frau von dem Botschafter, die war Pakistanerin und konnte richtig gut kochen und die haben sich einfach richtig toll gefreut. Und also es waren Momente, für die ich echt unglaublich dankbar bin, dass man da als ja junger Typ aus Deutschland einfach mit so einem ja wilden Auto und seinem Hund ankommen kann und sowas erleben darf. Also es war echt ein Privileg, für was ich so dankbar bin und einfach für dieses Gefühl, auch Leute zu kennen, die sich dann für einen einsetzen im Zweifelsfall und das auch echt plausibel erscheint, das ist echt ein Geschenk vom Himmel, ja.
Macht das dann alles wieder weg? Also diesen ganzen Stress?
Ich muss echt sagen, dass dieses tolle Abendessen und auch noch ein Spaziergang durch die Stadt echt, ja, mir das Gefühl gegeben haben von, es war alles okay, dass es so war, kein Problem, sowas passiert einfach, genau. Und ich spreche sozusagen jetzt hier, damit die Leute auch wissen, was ich meine, sozusagen von der Stadt Taschkent, genau. Und also das hat es dann schon einfach nochmal richtig rausgerissen. Und so muss man auch sein, dass man in kleinen Momenten, in denen es einem gut geht, da muss man wirklich wie ein Tesla, sag mal, im Schnelllademodus sich sofort seine positive Energie zurückziehen, weil der nächste Moment, wo man echt mehr im übertragenen als im praktischen Sinne auf die Fresse kommt, der kommt ganz bestimmt, ja.
Den hast du dann in Kirgisistan gehabt, ne? Du hast da, du wurdest da irgendwie angegriffen und du hast da Offroad ein bisschen unterwegs. Was ist da dann passiert?
Also in Kirgisistan, muss ich echt sagen, habe ich auf den Satz, den ich jetzt sozusagen ja vor ein paar Minuten genannt hatte, also sprich auf sein Gefühl zu hören und auch mal einen Umweg zu fahren, habe ich nicht gehört und habe gesagt, komm, ich bin jetzt schon so weit gefahren und jetzt soll hier auf einmal irgendwie, ja, die Straße unfassbar schlecht oder noch schlechter werden, dass es gar nicht mehr geht. Und das habe ich nicht wirklich akzeptieren wollen. Und das endete halt dann darin, dass ich halt innerhalb von 10 Minuten 2 Reifenpannen hatte. Und Reifenpanne ist dann für mich kein Loch, sondern es sind komplett zerfetzte Flanken. Also da hilft dann auch nicht mehr so ein blöder Pilz, den man da reindreht oder so ein bisschen Dichtpampe, sondern da ist einfach der Reifen hin. Und die Felgen waren auch völlig demoliert. So. Und dann wird einem halt klar, yo, jetzt wird's halt echt intensiv, weil ich habe zwar 2 Reservereifen, aber halt auch nur 2 und nicht 3 oder 4, sondern genau 2 Stück. Und ja, das war alles in einer doch sehr, sehr krassen Szenerie und diese gefährliche Situation war die genau die Nacht davor, wo halt dann ja Menschen Steine aufs Auto geschmissen haben nachts und das sind dann echt Momente, wo man, ja, wenn man halt schon mit dem Auto an einem Punkt ist im Gelände, wo man weiß, hier ist man letztlich doch am falschen Ort, die Navigation ist wahnsinnig schwierig, man ist unglaublich gestresst, dann ja ist man doch echt von solchen Ereignissen ziemlich mitgenommen und auch ziemlich geschockt, dass sowas tatsächlich passiert. Und was einfach relevant ist zu wissen, ist, mit Autos, die nicht unbedingt besonders geländegängig sind, schafft man es sehr, sehr oft, eine Strecke in eine Richtung zu fahren, meistens bergab. Es geht irgendwie noch so. Aber zu glauben, ich fahre einfach zurück, ist der größte Schmarrn, weil berghoch werden Momente oder sagen wir Geländeformationen, die leicht bergab noch irgendwie möglich sind, auf einmal unmöglich. Ich hatte Momente, wo ich durch Schotter gefahren bin, dass das Auto so vibriert und gesprungen, dass einfach der Gang rausgeflogen ist. Und mit 3, 4 Versuchen hat es dann zwar funktioniert, aber das ist halt dann keine entspannte oder planbare Rückroute. Und somit wird die Anspannung doch in vielen Punkten immer, immer größer. Und als ich es dann doch letztendlich dann geschafft habe aus diesem kirgisischen Dschungel, sage ich jetzt mal, gab es eine Situation, die mich doch zwischenmenschlich mal sehr enttäuscht hat. Das war auch ein Erlebnis, was, denke ich, hier an der Stelle vielleicht erwähnenswert war. Dann hatte ich halt gesagt, komm, ich habe jetzt 2 Reifen verloren, die einfach sozusagen hin sind, aber irgendwas muss ich ja reparieren, um wieder ja ein gewisses Backup zu haben. Und bin dann zu so einem Reifenservice gefahren und habe gesagt, so Leute, ich habe hier leider gerade aktuell kein kirgisisches Geld, sondern kasachisches oder Euro. Und dann waren die so ein bisschen irritiert und auch so ein bisschen, aber fingen halt an mit der Reparatur und haben dann halt sozusagen in diesen Reifen selber halt nochmal so einen Schlauch eingezogen, was dort irgendwie üblich ist. In Deutschland würde man wahrscheinlich echt, ja, ganz, ganz große Fragezeichen in den Augen kriegen, aber so wird das dann halt gemacht. Und diese Reparatur dauerte 12 Minuten. Genau, und dann ging es darum, für 12 Minuten diese 12 Euro, ja, ungefähr 12 Euro waren es umgerechnet, zu bezahlen. Und da habe ich ihm gesagt, so, ich habe hier, wie gesagt, kein kirgisisches Geld. Ich kann dir Euros geben, gerne auch viel mehr. Kasachisches Geld, gerne auch viel mehr. Njet. Njet. Und dieses Wort Njet, wenn man das ungefähr dann 1,5 Stunden ungefähr 85 Mal hört, denkt man auch so, Junge, also hier langsam wird es ein bisschen scheiße und ein bisschen ungemütlich. Und diese völlig fehlende Verhandlungsbereitschaft. Ich habe dann gesagt, okay, wir fahren jetzt zu einer Bank, da hole ich Geld ab. Njet. Dann spricht man mit seiner Frau, weil man hofft, vielleicht ist der Idiot nicht mit einer ganz so einer blöden Person sozusagen im Backup verheiratet. Die Frau genauso unkooperativ. Dann denkt man so, vielleicht ist der Sohn wenigstens besser, wobei natürlich die genetische Reihenfolge da auch lustig ist, aber vielleicht gibt's ja noch irgendwo Hoffnung. Auch keinerlei Gefühl von, ey, mein Gott, da ist ein junger Typ unterwegs, der hat die Chance, hier ein Land zu erleben und auch einen Eindruck nach Deutschland mitzubringen, vielleicht einfach mal so ein bisschen entspannt sein und sagen, komm, wir haben hier kaum was investiert. Nee, dann meinte ich so, Leute, ich kann euch Werkzeug anbieten, ich kann euch Ausrüstung anbieten. Nee. Okay, dachte ich mir, ja, dann fahren wir doch einfach, oder was heißt fahren, dann laufen wir doch einfach in den Supermarkt auf die andere Straßenseite. Dort kann ich leider kein Geld abheben, aber ich kann mit meiner Kreditkarte zahlen. Dann soll sich doch der Typ meinetwegen für, nicht für 12, sondern gerne auch für 20 Euro einfach Cola kaufen oder Haribo gab es tatsächlich dort auch. Meinetwegen auch Werkzeug, das war ein ziemlich bunter Supermarkt, wo man alles kriegt. Njet. Wo ich denke, du kleiner Pisser, warum lässt du mich jetzt hier nicht einfach mal sozusagen in Frieden? War alles nicht richtig. Und dann habe ich irgendwann auch mal Menschen angesprochen im Supermarkt, damit da vielleicht irgendjemand auch sagt, komm, ey, ist doch entspannt. Im Supermarkt braucht doch jeder irgendwas. Dann soll der sich halt Klopapier kaufen, bis die nächsten 8 Corona-Phasen sozusagen überlebt werden können. Alles nicht. Und das war auch der einzige Moment, muss ich echt sagen, dieser Tour, wo ich wirklich mal auf Deutsch in einem Supermarkt mit 140 Dezibel volle Kanne ausgerastet bin, wo ich wirklich dachte, ihr dreckigen Fuck-Idioten, so ungefähr, ich würde euch am liebsten jetzt alle und so weiter, Punkt, Punkt. Also man ist dann wirklich auch einfach mal abgegessen, wo man so denkt, es kann doch nicht wahr sein, dass eine Handlung so schwer zu bezahlen ist. Und dann ging es darum, okay, als Alternative PayPal. Und dann holt man entsprechend sein Handy raus. Witzig ist ja auch, dass man den Leuten immer sagt, wie gesagt, verwendet eure eigenen Handys zum Übersetzen. Machen sie nicht, die grapschen einfach nach deinem iPhone und du weißt genau, wenn das jetzt weg ist oder der Typ das mitnimmt oder fallen lässt, dann ist ja schon auch alles nicht mehr ganz so schön. Und weil die, war es mein Eindruck, dass ein deutsches Handy den Sprachmodus eines nuschelnden Kirgisen einfach nicht erkennt oder erkennen will. Dann kommen halt genau wieder diese tollen Sätze mit, man sollte nicht mit irgendwelchen Promis schlafen und was einem in dem Moment dann halt wirklich ja nur begrenzt weiterhilft. Und zumindest dann genau haben wir uns geeinigt, okay, PayPal ist doch noch eine Option. Ich war da erst auch nicht so scharf drauf, weil all diese Dinge mit irgendwie einem Datentransfer zu einem Menschen, der einem hochgradig suspekt erscheint, sind ja auch nicht so schön. Ja, und dann gibt der Typ, dieser tolle Depp da, einfach mal eine falsche Handynummer ein. Damit kommt natürlich auch kein Geld an, logischerweise. Und dann geht's weiter. Und man denkt sich so, ey, das ist ja wohl jetzt nicht mehr mein Problem, dass das Geld nicht bei dir angekommen ist. Das ist jetzt dein Problem. Aber wo man in Deutschland vielleicht sagen würde, ach komm, Arschlecken, wird sich schon irgendwie klären, ist man da halt doch einfach so ein bisschen eine Halbachtstellung, weil man sich denkt, was wird durch die Polizei an Grenzbeamte gemeldet? Kommt man aus diesem Land wieder raus? Was passiert? Wo? Wie? Und ja, irgendwann dachte ich mir, hier bringt das gar nichts mehr. Der ist dann halt so wieder zu seinem Wohnhaus gelaufen und dann dachte ich mir, Clemens, jetzt haust du einfach ab und fährst erstmal, kriegst den Kopf frei und dann stellst du die Frage, warum das mit dieser ganzen scheiß PayPal-Sache nicht funktioniert hat. Und tatsächlich ist es relativ schwierig oder ein bisschen umständlich bei PayPal und ausländische Vorwahlen was zu senden. Das muss man nämlich explizit abwählen, dass der nicht wieder die Deutsche da rein kloppt. Und dann ging das auch. Und dann hatte ich das endlich bezahlt und war mir dann auch sicher, dass es funktioniert. Schön war nur, als ich nach 2 Tagen wieder die Motorhaube aufmachte, da ist nämlich der Platz für den Reservereifen, war der Reifen gar nicht mehr dicht. Ja, und dann hatte man sozusagen 1,5 Stunden Stress mit einem absoluten Chaos-Menschen, ohne einen realen Mehrwert zu haben. Und das sind natürlich dann einfach Momente, wo man ja durchaus auf solchen Reisen auch mal denkt, oh mein Gott, jetzt möchte ich einfach nur zu irgendeinem ATU oder was auch immer, auch diese Werkstätten in Deutschland haben ja alle ihren Ruf, aber einfach das Gefühl, dass man irgendwie auf Strukturen trifft, wo man ungefähr sich vorstellen kann, was jetzt kommt. Und 2 Tage später war ich dann in einer Werkstatt, wo mir Leute das aufwendig repariert haben, die dabei mir Videos gezeigt haben, wie sie irgendwie in halt Kirgisistan BMWs tunen und so Riesenfan von deutschen Autos sind und mir noch Tee angeboten haben und Essen und nachher meinten, als ich bezahlen wollte, nein, du bezahlst nichts, du bist unser Freund. Also sozusagen von ganz tief bis ganz hoch ist dann doch alles dabei gewesen. Von daher habe ich letztendlich auch dieses Land Kirgisistan doch echt in mein Herz geschlossen. Es ist ein wirklich unfassbar vielseitiges und tolles, tolles Land, wo man mit sehr, sehr wenig Geld viel erreichen kann, ja.
Hört sich anstrengend an.
Genau, es ist
hört sich sehr, sehr anstrengend
es ist, an. Es ist wirklich immer wieder das Gefühl, dass man an vielen Punkten halt wirklich keinen Urlaub macht, sondern eher in so einem gewissen Kampf ist, oder in einem, sagen wir, Strategiespiel, wo es darum geht, kluge Entscheidungen zu treffen und zum einen nicht, sagen wir mal, zu rabiat nach außen zu wirken. Man möchte ja auch mit den Einheimischen in Austausch gehen, aber doch irgendwie auch seine Prinzipien zu haben. Und das ist mir gar nicht immer so einfach gefallen. Also ich habe das dann gemerkt, dass bei Tankstellen zum Beispiel, wo es ja um sehr, sehr große Beträge geht, weil die, die kirgisische, kasachische, auch mongolische Währung ist ja das zigfache. Also zum Beispiel eine Übernachtung kostet dann halt in der Mongolei 60.000 Einheiten so ungefähr. Und damit ist man natürlich auch beim Rechnen erstmal so ein bisschen out of. Und als mir dann Leute beim Tanken teilweise zu wenig Rückgeld gegeben haben, war ich dann oft einfach sauer, weil ich dachte so, ich möchte selber bestimmen, was da abgezweigt wird. Und das ist dann aber teilweise auch unfair, weil es dann irgendwie um Beträge geht von meinetwegen 10 Cent, die man halt irgendeinem Einheimischen nicht gönnt, wo man denkt, Clemens, jetzt drehst du dich auch ein bisschen am Rad. Und am Ende habe ich das dann echt so gemacht, dass ich sage, ey, ich möchte das Geld genau auf den Cent genau wieder haben und entscheide selber, wie viel Trinkgeld ich den Leuten gebe, damit man nicht so zum Spielball dieser Menschen wird, weil man wird durch diese Aktionen, die man nicht genau planen kann, wird man immer sensibler, was Willkür angeht und auch so ein bisschen Hypochonder, sage ich jetzt mal. Von daher genau muss man damit seinen eigenen Umgang finden, um nach wie vor dann auch wertschätzend und auch einfach dialogartig mit den Menschen umzugehen, ja.
Scheint aber, als hättest du wirklich extrem viel Pech gehabt auf dieser Reise. Also das hört sich schon alles sehr, sehr krass an. Mit diesen negativen Erlebnissen. Aber es gibt ja auch positive immer wieder dazwischen. Du bist dann irgendwann nach vielen, vielen Kilometern und vielen Ländern in der Mongolei angekommen. Und das war ja auch dein Ziel. Auf deinem Pulli stand ja nicht Ulaanbaatar, sondern Mongolei. Was ist das für ein Gefühl gewesen, so weit gekommen zu sein? Wenn ich jetzt auf der Karte nachschaue, auf Google Maps, dann ist das einfach verdammt weit weg von zu Hause.
Genau, also es war ein unglaubliches Gefühl. Und somit hatte ich auch echt ja, sozusagen entgegen deiner Einschätzung doch eher das Gefühl, dass ich doch viel Glück hatte. Also klar, es gab,
okay. Also
so, genau so gesehen, wenn man sich auch überlegt, was alles hätte passieren können, war ich dann doch irgendwie immer ganz, ganz glücklich auch mit den Lösungen, die ich sozusagen so erarbeiten konnte. Auch gerade sozusagen aufgrund der Tatsache, dass ich ja wirklich sprachlich im absolut untersten Level sozusagen kommunikativ dann aufgrund meiner begrenzten Fremdsprachenkenntnisse war. Aber in der Mongolei nachher wirklich selber aktiv zu sein, wo man sich das als Kind schon mit 8 Jahren bei irgendwelchen Arte-Dokus immer gewünscht hat. Und jetzt steht man hier mit so einem alten Auto und mit seinem Hund und hat das echt geschafft, nach all diesen Herausforderungen. Das war schon sehr, sehr mächtig und sehr, sehr krass und erfüllt dann einfach mit einem unfassbaren Gefühl von Wertschätzung und gibt einem selber auch das Gefühl, als Mensch Stück für Stück auch immer unaufhaltsamer zu werden und auch einfach robuster und noch effektiver und noch stringenter und noch schlagfertiger. Also man wächst auf so einer Tour echt exponentiell, würde ich sagen. Also jeder Tag war so wie ein Jahr Schule ungefähr, ja.
Der Reisen bildet. Meiner Meinung nach ist Reisen die beste Schule, weil ja. Du lernst auf so viele Art und Weise. Du lernst zwischenmenschliche Kommunikation, du lernst richtige Kommunikation, Sprachen, Kulturen, Naturkunde ganz viel auch.
Absolut, ja.
Mechanische Skills hast du wahrscheinlich auch das eine oder andere dazu gelernt. Also es ist eine geniale Schule.
Genau, so kann man es genauso sagen, ja.
Wie hat dein Hund das alles mitgemacht?
Also tatsächlich bin ich meinem Hund wahnsinnig dankbar, dass sie einfach ja so friedlich und auch offen die Situation mitgemacht hat, die oft nicht friedlich und offen waren. Also beispielsweise auf einer Freifläche, über die man nochmal laufen musste, mit so ein paar schrottigen Autos in der Mongolei, bevor man dann auf so einen, sagen wir, Trampelfahrt ins Gebirge laufen konnte, kam halt dann ein riesengroßer schwarzer Schäferhund sozusagen auf uns zu und hat uns wirklich ganz gezielt, sag mal, angegriffen. Und das sind Momente, wo es immer ganz gut geklappt hat, weil mein Hund selber total positiv ist und total freundlich ist. Aber wenn man jetzt noch einen Hund hat, der selbst eigenständig Aggression mitbringt, dann könnte sowas schon eskalieren. Aber die Konfrontationen mit Hunden in diesen Ländern waren teilweise wirklich nicht lustig. Aber mir war immer klar, und es klingt jetzt vielleicht hart, dass ich bereit bin, für meinen Hund in solchen Situationen alles zu tun. Und diese Ausstrahlung hast du dann. Und wenn du dann mit 2 Meter Größe deinen Hund auf den Arm nimmst, auch wenn es jedes scheiß Hundebuch genau andersrum erzählt und den Hund richtig anbrüllst, dann passiert da was bei solchen Kötern. Und schlimm ist eigentlich nur, dass die Einheimischen, die sitzen daneben und lachen. Also es ist einfach ein Gefühl da im Sinne von, es ist halt wirklich den allermeisten scheißegal, ob du heute Abend da mit deinem Hund wieder im Dachzelt liegst oder ob du halt irgendwo in einem Gulli untergebracht wirst, der einmal aufgemacht wird und einmal wieder zugemacht wird. Und das spürst du.
Ja.
Aber somit kann ich doch echt sagen, dass ich begeistert und beeindruckt bin von meinem Hund, wie kooperativ und wie offen sie da war und auch wie viel Freude sie auch den Menschen, wie gesagt, gegeben hat, die eher so ein kritisches Verhältnis zu Hunden haben. Und das war echt eine schöne Sache und ein Geschenk, das so erlebt zu haben. Also das hat mich einfach mit ihr nochmal ganz anders verbunden. Und ich habe echt allergrößten Respekt, weil ich mir denke, schon mit vielen Menschen, mit denen man ja sprechen könnte, wären unglaubliche Schwierigkeiten aufgetaucht. Und die Tier-Mensch-Kommunikation sieht dann ja doch anders aus. Und dass trotzdem irgendwie alles dann klappt und man einen gemeinsamen Weg findet, ist schon was, was ganz, ganz Besonderes. Und ja, also wirklich Hochachtung an diesen Hund, ja.
Hm. Du hast gerade gesagt, in deinem Dachzelt, also du hast, wenn ich es richtig gesehen habe, du hast einen Ridgeback, ne?
Es ist genau fast ein Ridgeback, also es ist ein Wischler, aber der sieht sozusagen nahezu identisch aus, wenn der Ridge sozusagen, also der Rückenstreifen da nicht wäre. Genau, und so, so ein Hund mit ungefähr 20 Kilo Gewicht, sozusagen, um das mal so ein bisschen einzugrenzen oder zu definieren. Und genau, dann halt liegt man halt oben im Dachzelt zusammen, und das war auch nicht schlecht, weil nachts wurde es teilweise wirklich sackkalt, und dann hatte ich so immer so ungefähr 7 Decken, die ich dann da ausgebreitet habe nach einer festen Ordnung, und dann halt immer noch der Hund sozusagen unter die Decke mit daneben, und dann war es einfach immer schön warm, und das war auch wichtig für mich, so dieses Gefühl zu haben, wenn man tagsüber echt voll im Stress ist und der Hund halt einfach im Kofferraum liegt, aber doch auch so ein bisschen, sagen wir mal, sein Parallelleben führt, und dass man dann einfach so einen Moment hat, wo man echt verbunden ist, wo man ja irgendwie im Moment ist, wo man sich spürt und wo man ja einfach glücklich ist. Also mir bedeutet das unglaublich viel. Also Leute, die sich einen Hund anschaffen und mit dem nicht im Bett schlafen, verstehe ich persönlich nicht.
Habe ich auch jahrelang, und dann kam ein Kind.
Okay, das ist eine sehr plausible Begründung für eine Änderung seiner Einstellung.
Ja. Du bist dann zurück durch Russland bis ins Baltikum gereist. Und Russland ist ja natürlich aktuell seit vielen Jahren in den Medien, und wir alle wissen, was Russland da gerade in der Ukraine veranstaltet. Schreckliches. Und entsprechend wird wenig über Russland, über das Land gesprochen. Und du bist jetzt jemand, der jetzt gerade erst vor kurzem da gewesen ist und mal sagen kann, wie es da gerade aussieht. Denn ich weiß, also ich habe ja immer mal wieder früher in der Vergangenheit vor diesem Krieg Gäste da gehabt, die sehr von Russland geschwärmt haben, was für ein grandioses, natürliches Land, also wildes Land es auch ist. Wie ist es jetzt aktuell in Russland gewesen?
Also ich denke, diese Frage muss man halt auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen beantworten, um dann sozusagen spezifisch Informationen zu liefern, die halt auch wertvoll und nutzbar sind jetzt für die Hörer. Also mit den Punkten der Natur, genau das kann man auf jeden Fall ganz, ganz klar bestätigen, dass es unfassbar vielseitig und auch abwechslungsreich ist. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass es Gebiete gibt, gerade sozusagen dann um diese westliche Einreisestelle in der Mongolei, also Taschanta heißt diese Stadt in Russland, wenn man dann sozusagen das Altaigebirge verlässt und dann halt weiter Richtung Westen fährt, ab diesem Punkt kommt dann halt so ein flaches Grasland mit ganz, ganz vielen Birken und viel Sumpf. Da gibt es dann derart viel Mücken, dass man nach 2 Minuten außerhalb des Autos eigentlich schon denkt, ich mache Selbstmord. Also richtig unnutzbar, würde ich sagen, oder unschön. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, aber allgemein auf jeden Fall, die Natur ist da ganz, ganz faszinierend, und die Weite unglaublich schön. Da gab es auch eine etwas lustige Situation, da hatte ich einen italienischen Motorradfahrer kennengelernt, mit dem war ich insgesamt 2-mal für ungefähr 5 Tage dann zusammen im Double sozusagen unterwegs. Der war echt ein toller Reisebegleiter, deswegen hat sich das auch angeboten, und da sind wir halt dann abends mal auf eine Wiese gefahren neben einem Fluss, die schon so ein bisschen sumpfig war, und da gab es halt auch so viel Mücken abends, da konnte man keine Kartoffel schälen, ohne sich 5-mal mit dem Messer gefühlt selber aus Versehen ins Gesicht zu stechen beim Versuch, die ganzen Mücken zu vertreiben. Also wir haben uns dann nachher zu zweit in dieses kleine Auto gequetscht, um das Essen irgendwie zu essen, weil es einfach, dann waren zwar auch Mücken im Auto, aber sie wurden zumindest nicht mehr, sondern tendenziell eher weniger, wenn man da mit dem Handtuch ein bisschen rumgepeitscht hat. Und dann hat es halt genau die ganze Nacht geregnet, und dann ist auf einmal natürlich eine Situation ganz anders, wenn eine Wiese, die ohnehin schon nass ist, dann richtig nass wird. Da gab es auch wieder so ein paar ganz lustige, ulkige Momente. Aber um auf die Punkte einzugehen, die wahrscheinlich hier nochmal eher von Bedeutung sind und auch schwieriger zu recherchieren sind. Also mir war klar, dass in Russland auf mich bürokratische Herausforderungen warten. Und für mich war auch klar, dass alles, also von meinem Selbstvertrauen und auch von meiner Einstellung zum Leben, dass alles gut gehen wird, wenn ich immer akkurat, korrekt, strukturiert und auch freundlich dort auftrete. Und das genau, kann ich den Leuten wirklich nur ans Herz legen. Das ist sozusagen aktuell kein Land, um irgendwelche Dinge zu probieren oder um irgendwie, sag mal, auch humorvollen Spaß zu haben, der halt über das, sag mal, normale Level irgendwie hinausgeht, gerade halt auch in der Konversation mit den, sag mal, Beamten. Genau, deswegen halt auch das Thema zum Beispiel Drohnen. Also wer aktuell nach Russland fährt und glaubt, er braucht eine Drohne für geile YouTube-Videos, soll er gerne machen, aber soll sich halt auch nicht wundern, wenn er nachher irgendwo in der Zelle sitzt. Also es ist halt einfach so ein Setting gerade oder ein Gefühl gerade, dass wirklich, ja, gefühlt wirklich nur Menschen geduldet werden, die dort halt dann wirklich absolut regelkonform auftreten. Genau, und die Vorbereitung halt, wie ich schon eingangs beschrieben habe, mit diesem Ulti-Entry-Visa war natürlich dann halt auch ein bisschen so gesehen entspannter, weil ich halt wusste, es ist zumindest halt auch möglich, wenn irgendwie mal was ist, wieder dort zu gehen. Die Grenzkontrollen selber sozusagen waren in Ordnung. Es gab einmal eine Situation, da musste ich dann halt komplett aufschreiben, was meine gesamte Familie arbeitet, wo die wohnt, welche Berufe die hat, habe ich ja gerade gesagt. Also sozusagen komplett die normalen Daten, die man sozusagen von den Menschen hat. Und da fängt es natürlich dann an. Wer weiß denn bitteschön genau, für wann jetzt irgendwie, also wie wann der Bruder geboren ist, ist ja vielleicht noch okay, aber wie jetzt die Geschäftsadresse von seinem Arbeitgeber ist, wird dann schon schwierig. Und naja, dann ist man schon direkt an dem Punkt, wo man halt in so einem kleinen Büro sitzt, dann ist da ein riesengroßes Bild von Putin. Netter Soldat oder entsprechend, sagen wir, Grenzbeamter. Es läuft eigentlich soweit alles ganz gut, aber man weiß, jedes Missverständnis kann potenziell problematisch werden. Und man geht halt nicht zurück zum Auto, sondern geht in die andere Richtung. Und diese Richtung kenne ich nicht, weil ich sie zum Glück nicht kennenlernen musste. Und dadurch spürt man halt schon einfach eine Abhängigkeit von den Menschen, von den Strukturen und halt auch irgendwie von seinen Aussagen. Also man muss sich wahnsinnig konzentrieren, weil gerade zum Beispiel irgendwie eine doppelte Verneinung, die man unter Freunden im Deutschen völlig harmlos sieht, die könnte natürlich auf einem schlechten Englisch dann schon, ja, für etwas Gaudi sorgen oder halt wirklich nachhaltige Probleme. Und daher sollte man sich dann doch, ja, wirklich da Zeit nehmen und auch wirklich nur ausgeschlafen zum Beispiel an der Grenze fahren und auch zu einem passenden Zeitpunkt. So, also dass man sich so ein bisschen einfach klar macht, ey, man hat hier nicht so viele Chancen, um was zu verkacken, sondern halt ein bisschen Fokus und dann läuft das auch. Selbst die Privatmenschen sozusagen in Russland habe ich als wirklich unfassbar freundlich empfunden. Und ich habe da auch keine Menschen erlebt, die es irgendwie toll finden, dass aktuell diese Konflikte zur Ukraine bestehen. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich auch für die sehr, sehr schwierig und natürlich auch schade, weil beispielsweise ja auch Menschen mit russischen Kennzeichen aktuell gar nicht mehr ohne weiteres in die EU zum Beispiel über Estland einreisen dürfen, weil dann halt die Sanktionen das, ja, als wie gesagt, als Exempel dann gesetzt haben, dass man sagt, das verbietet man schon mal, um zu zeigen, dass da halt ja eine gewisse Gegenreaktion auf das Verhalten in der Ukraine geschieht. Und ja, somit ist das alles schon echt traurig, was dort so gesehen passiert, was ja auf einem Level passiert, was die Normalmenschen ja wirklich kaum auch beeinflussen können. Ich war selbst mit meinem Kumpel, den ich sozusagen in Deutschland kennengelernt hatte und mit dem ich dann dort sozusagen die Strecke von Perm bis nach St. Petersburg gefahren bin. Was waren das dann? Ungefähr, glaube ich, waren wir so 10 Tage zusammen unterwegs. In dieser Zeit waren wir halt auch im Krankenhaus, bzw. an der Uni, wo der Alex studiert hat. Und da sieht man halt dann Männer im Rollstuhl, denen Beine fehlen. Und in dem Moment wird einem halt schon klar, die haben jetzt nicht alle in den Mähdrescher gefasst, sondern hier ist halt echt was Schlimmes irgendwie passiert. Und das, ja, beschäftigt einen schon, weil mein Opa hatte damals mit 21 Jahren sein Bein verloren im Zweiten Weltkrieg und man denkt so als Kind, ja, Krieg ist einfach so weit weg und das ist ein völlig anderes Level und eine ganz andere Zeit und 1000 Generationen dazwischen und so wird einem doch bewusst, das ist gar nicht so weit weg und man sollte alles, was man tun kann, tun, um einen friedlichen Zustand auf dieser Welt zu erhalten. Und daher habe ich mir auch oft die ethische Frage gestellt, tue ich eigentlich gerade mit meiner Anwesenheit im Land eher etwas für oder eher etwas gegen diesen Krieg? Weil man könnte natürlich einem auch unterstellen, dass man dort als Reisender, der natürlich auch Diesel oder beziehungsweise Benzin kauft und Lebensmittel, dieses Land ja durchaus auch unterstützt. Es ist auch okay, wenn Leute das so sehen. Ich habe für mich tatsächlich die Antwort gefunden, wo ich sage, ein eigener Einblick in ein Land und auch das Kennenlernen von von Menschen und das Schaffen von Verbindungen sollte sozusagen doch diesem Argument sozusagen höher gewichtet werden, also beziehungsweise das Ganze dann überwiegen, um zu sagen, das ist legitim, sozusagen diesen Weg zu gehen, diese Reise zu machen. Und die höflichsten Menschen überhaupt meines Lebens oder meiner Reisebegegnung habe ich dort erlebt. Das sind dann junge Leute, die wohnen in einer WG. Da schlafen dann die auch zu zweit in einem Zimmer, was ja in Deutschland auch kaum jemand macht, außer vielleicht irgendwo in München, wo die Einzimmerwohnung 3.000 Euro kalt kostet. Und diese Leute, die kochen dann abends für einen und setzen sich alle an einen Tisch, aber essen selber nichts, sondern sie stellen einem halt 5 Teller hin mit Essen und sagen, Clemens, du bist eingeladen. Das ist schon dann echt absurd, wie gastfreundlich die sind. Und auf dem Rückweg war ich dann nochmal bei den lieben Leuten, das ist diese WG in Barnaul gewesen, und meinte, komm, jetzt lade ich euch doch mal zum Essen ein. Und dann bestellen die aber nichts für sich, sondern auch nur für mich, wo ich meine, Leute, ihr seid eingeladen, ich hab euch echt lieb, ihr seid so cool, ihr habt mir so geholfen, ich möchte euch was zurückgeben. Also dieses unfassbar Bescheidene auch. Und ich habe dann gesagt, ich bin um 20 Uhr da, und weil diese ganzen Riesenhochhäuser ja kaum verwertbare Klingelschilder haben, muss man sich halt dann vor dem Haus treffen. Und ich kam eine halbe Stunde zu früh, weil ich dachte, dann gehe ich nochmal eine Runde mit dem Hund spazieren. Dann standen die alle zusammen, also waren noch Freunde mit dabei, eine halbe Stunde schon vorher vor diesem Hochhaus, um auf mich zu warten. Wo ich einfach mal sagen würde, sorry Leute, aber sowas gibt's in Deutschland nicht. Diese Kultur von Aufmerksamkeit und hier sind 2 Handtücher und können wir deine Wäsche waschen, das war schon einfach krass. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, es ist so schade, dass so tolle Menschen so unfassbar weit weg wohnen, und die aktuelle Situation ist halt auch nicht einfacher macht, diese Menschen regelmäßig zu sehen, ja.
Ja, auf jeden Fall, das sind krasse, krasse Geschichten, krasse Erlebnisse. Das ist aber auch mal schön, mal eine Geschichte, eine positive Geschichte aus Russland zu hören. In Zeiten, wo man nur was Schlechtes hört, ne? Deine Reise, du hast vorhin erzählt, der Grenzübergang von Russland nach Estland, der war noch ein bisschen komplizierter, aber du hast es dann geschafft, und deine Reise hast du quasi in den baltischen Ländern und Polen ausklingen lassen. Wie lange, du bist 2,5 Monate unterwegs gewesen? Das ist keine lange Zeit für so eine lange Strecke, ne?
Nee, ich denke auch. Also es gibt Leute, die man ja auch so ein bisschen bei Instagram dann teilweise sieht, die dann irgendwie nach, 4 Monaten Weltreise jetzt gerade in der Türkei sind, von Deutschland aus so ungefähr. Also sprich, es ist schon ein straffes Programm gewesen. Und
ist das von Anfang an dein Ziel gewesen, das in der Zeit zu schaffen, oder hat es sich einfach so ergeben, oder hast du nicht mehr viel mehr Zeit gehabt, du hast, glaube ich, Verpflichtungen halt wieder zurück in Deutschland gehabt, du hast diese Zeit gehabt, ne?
Genau, ich hatte sozusagen maximal 3 Monate Zeit, weil ich jetzt sozusagen eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung begonnen habe, auch mit dem Ziel, ganz klar sozusagen solche Reisen in Zukunft noch eigenständiger oder auch einfach entspannter angehen zu können. Und dann war mir halt klar, ja, Clemens, du hast 3 Monate Zeit, aber 3 Monate Zeit bis auf den letzten Tag auszuloten, ist halt auch ziemlich idiotisch, sondern man braucht halt schon ein bisschen Puffer, falls doch mal was schief geht. Und da ja letztendlich doch das Allermeiste wirklich irgendwie funktioniert hat, war ich dann halt schon, sag ich mal, 2 Wochen im Frühjahr da und habe dann tatsächlich aber gefühlt dieses Leben noch diese 2 Wochen durchgezogen in Deutschland und halt nach wie vor relativ viel im Dachzelt geschlafen und super viele Leute in Deutschland getroffen, wo ich echt einfach dankbar war, dass ich die wiedergesehen habe, weil es doch Momente gab, die vielleicht unbedingt gar nicht so rational immer zu begründen waren, aber wo ich mir auch gar nicht mehr sicher war, ob ich diese Reise, sag ich mal, so überstehe. Und das Gefühl, dann Menschen, die man echt liebt, die am wichtigsten wiederzusehen, war dann schon echt einfach ein riesengroßes Herzensgeschenk, wo man echt dankbar sein kann, dass man wahrscheinlich gute Schutzengel hatte, ja.
Ja, auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Geschichte, die du da erlebt hast. Krasse 28.000 Kilometer einmal durch Europa und Teile Asiens bis in die Mongolei. Schön, dass du es heute in Podcast geschafft hast und dass du dir eine Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, und ich hoffe, dass ich sozusagen anderen Interessierten und Reisenden, Verrückten einfach so ein paar Informationen und auch Perspektiven aufzeigen konnte, die es möglicherweise dann vereinfachen ein bisschen unkomplizierter machen, ähnliche Reisen zu unternehmen oder sich überhaupt nochmal mit vielleicht auch mit ein paar Ländern zu beschäftigen, die man gar nicht so sehr auf der eigenen Karte sozusagen vor Augen im Kopf hat. Genau.
Ja, mit Sicherheit. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Ciao.
Ciao. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube und Spotify. Egal, wo du dabei bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben, eine Bewertung, Sterne, Kommentare, irgendwas hinterlässt, damit die verschiedenen Algorithmen, die mein Leben so bestimmen, sich mir gegenüber positiv gestimmt sind und meinen Inhalten. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn du die Zeit dafür nimmst. Und ja, abonnieren natürlich auch, ne, ganz, ganz wichtig, damit du nächste Woche die nächste Folge nicht verpasst. Und nächste Woche geht es, schauen wir mal kurz nach, nach Down Under vermutlich. 65.000 Kilometer mit dem Van um den roten Kontinent mit Nico. Das ist nächste Woche am Start. Verpasst es nicht, indem du halt diesen Podcast hier auf dem Kanal deiner Wahl abonnierst. Ja, das war's von mir und meinem Team für diese Woche. Ich wünsche dir eine erfolgreiche, tolle Woche. Bald hast du es geschafft, dann sind ein paar Tage frei. Halt durch und bis bald.